In der heutigen Folge habe ich Gisela Wilming zu Gast für einen Tea Talk und wir sprechen darüber, was, wenn der Druck so groß wird, dass wir nicht mehr können? Was sind die Konsequenzen davon? Was passiert in mir? Wie wirkt sich das auf die Situation, auf die Beziehungen aus? Und wie ist der mögliche Weg daraus?
Hello, hello und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets!
Gisela hat letztes Jahr die Ausbildung in 2023 mit mir gemacht und ist jetzt auch weiterhin dabei, macht die Trainerausbildung und ist in eWolf dabei, in dem Intervene Coaches Netzwerk. Und ist, da sprechen wir auch in der Folge drüber, das komplette Jahr unterm Radar geflogen. Also sie hat es tatsächlich geschafft, in der kompletten Ausbildung im Grunde nicht ein einziges Mal mit mir in ein Coaching-Gespräch zu gehen, mit mir zu sprechen. Sie hat natürlich Austausch gehabt. Sie hat die kleinen Gruppen mit den Trainerinnen, untereinander mit den anderen Teilen, mit ihrem Buddy. Also es gab viel Austausch, es gab viel Transformation. Aber es ist super spannend und sie berichtet auch, was das für sie für eine Herausforderung war und was das auch bei ihr ausgelöst hat innerhalb der Ausbildung, dass wir nicht gesprochen haben. Weil selten hat sie sich tatsächlich auch mal gemeldet und ist dann aber durch, wie der Zufall, wenn es sowas gibt, auch so will, nicht dran gekommen. Und es steckt einfach so unglaublich viel da drin in dieser Folge, weil Gisela eine Riesentransformation durchlaufen hat innerhalb der Ausbildung und auch einen spannenden Weg vorher zurückgelegt hat, also was sie dahin gebracht hat, wo sie heute ist. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Gisela. Ich freue mich gigantisch auf unsere Exklusivzeit miteinander, dass ich dich jetzt nicht teilen muss oder du mich nicht teilen musst mit all den anderen, die sonst immer da
genau. sind.
Bevor, wir haben ja gerade schon ein bisschen im Vorgespräch sondiert, ich meine ganzen Fragen loswerden kann, die ich nämlich jetzt schon in meinem Kopf habe. Stell dich noch einmal ganz kurz vor, so klassisch, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ich bin Gisela, ich bin 53, bin verheiratet, habe keine Kinder, dafür zwei Hunde, seit 6 und 5 Jahren. Also der Große wird 6, die Kleine wird 5 dieses Jahr. Und ja, was bin ich? Das ist so die Frage. Ich habe jetzt 3 Jahre wirklich nichts gemacht. Also nicht nichts gemacht, sondern ich war jetzt einfach zu Hause. Ich habe vor 3 Jahren mein Yoga-Studio geschlossen, nur teilbedingt, pandemiebedingt. Das war auch, weil ich tatsächlich erschöpft war und eigentlich keinen Bock mehr hatte. Muss ich einfach so sagen. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr, Yoga zu unterrichten. Sehe das natürlich jetzt nach dem Jahr mit Into Being auch sehr viel differenzierter. Und davor war ich sehr, sehr lange Pflegefachfrau. Ich habe auf Intensivstationen gearbeitet. Also ich habe direkt nach der Ausbildung angefangen, weil das war damals meine Berufung. Es war wirklich eine Berufung und ich habe meinen Job geliebt und bin dann gegangen nach vielen, vielen Jahren, nicht weil ich meine Arbeit nicht geliebt habe, sondern weil da gewisse Auseinandersetzungen waren. Und auch da muss ich jetzt vom Rückblick sagen, dass was waren meine Anteile? War meine Verantwortung da in dem Ganzen? Also es hat, ja, in dem Jahr hat sich jetzt noch so viel geklärt. Aber das ist eben das. Und habe ich dann letztes Jahr hat mich eben deine Ausbildung angesprungen und ohne dass ich das wollte. Ich habe das gesehen auf Insta und habe mir dann das Intro angeguckt und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich machen. Und dann habe ich das gemacht. Und jetzt ist wie ein neues Kapitel in meinem Leben, so nach 3 Jahren, und ich habe so Bock, was zu tun und loszugehen und wohin mich das führt. Klar, Coach steht jetzt mal als erstes im Raum, aber mal schauen.
Ich bin sehr gespannt. Voll geil.
Ich auch.
Ich würde direkt gerne einhaken. Ja. Was war denn die Geschichte, die du dir damals erzählt hast, weshalb du aus der Pflege ausgestiegen bist? Also jetzt diese ungefilterte
Geschichte.
Ja, du brauchst jetzt gar nicht groß ins Detail gehen, aber so, was war die Begründung? Wenn ich dich vor anderthalb Jahren gefragt hätte, was hättest du gesagt, warum bist du gegangen?
Weil da ein Mensch, also ich war im Ausbildnerteam zum Ende, zum Schluss hin. Ich hatte eigentlich wirklich einen Traumjob, also keinen Schichtdienst mehr und keinen Wochenenddienst und so Zeug. Und wir hatten einen Menschen im Team, der eigentlich das ganze Team gesprengt hat, meiner Auffassung nach. Also wirklich mit Lügen, also das ist eine Tatsache, mit Lügen etc. Und da er wirklich sehr verbandelt war mit unserem Chef, ist leider auch nichts passiert. Und das stand irgendwie so das Team und naja, ich war ja damals schon sehr im Yoga unterwegs und habe dann wirklich versucht mit allen möglichen Techniken und so, und ich konnte es einfach nicht halten für mich. Und ich war dann, damals waren wir noch nicht verheiratet, mit meinem Mann saßen wir dann in der Pizzeria und er hat dann so gesagt, ja, wie geht's dir denn? Und ich so, uah! Ich bin sofort in Tränen ausgebrochen. Und er war total erschrocken. Was ist mit dir los? Er hat mich noch nie so gesehen. Und ich so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ja, dann kündige doch. Und ich so, nee, ich muss ja Geld verdienen. Ich muss ja eigenständig sein. Nie im Leben will ich abhängig sein von einem Mann. War immer so meine Devise. Naja, und dann schlussendlich habe ich es aber dann doch gemacht. Und hab dann gekündigt.
Und was ist die Geschichte, die du dir heute dazu erzählst? Weshalb bist du gegangen?
Es ist schon so, ja, es ist schon so, dass ich es nicht halten konnte für mich. Dass ich es nicht halten konnte.
Was
Und dass
genau
ich
konntest du
auch
nicht halten?
die Gefühle, die ich da hatte. Also ich bin wirklich mit der Geschichte abends ins Bett gegangen und ich bin morgens mit der Geschichte aufgestanden. Ich kann nicht mehr, das regt mich auf und diese Ungerechtigkeit und bla bla bla. Also wirklich, mein Kopf war wirklich beschäftigt und das hat mich auch so traurig gemacht, weil es eigentlich ein cooles Team war und eine coole Arbeit ist. Finde ich immer noch. Finde ich immer noch, ist eine coole Arbeit. Und ich es auch so schade fand, das irgendwie aufzugeben. Aber ich hatte auch nicht den Mut, mich hinzustellen und zu sagen, also jetzt ist mal Schluss hier. Jetzt setzen wir uns hier mal alle an einen Tisch und dann kommen mal die Karten mal auf den Tisch und dann gucken wir mal, was los ist.
Ja, ist interessant, ne? Also, wenn du sagst, so diese ganzen Gefühle, keine Ahnung, vermutlich so, wie du sagst, Ungerechtigkeit, Verzweiflung, Ängste, Trauer, also all
Alles.
das, aber nicht nicht die Fähigkeit, das kanalisieren zu können in funktionales Investieren in das, was du eigentlich willst, sondern eher in so, da wenn ich das richtig höre, in so eine Art Verzweiflung oder Resignation oder Rückzug oder so. Und dann hat es in dir gewütet, wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich
Hat
sonst.
es,
Und dann,
ja.
das ist dann, was aus dir rausgebrochen ist, ne, in der Pizzeria sozusagen.
Genau,
Ich, ja.
genau. Das ist das, genau das. Aber das war halt auch mal meine Strategie. Rückzug.
Ja.
Die Strategie ist Rückzug und ich sage lieber nichts und kann man jetzt ein ganzes Coaching draus machen. Warum das so ist, ich weiß mittlerweile schon ein bisschen genauer, warum das so ist. Aber natürlich auch die Gefühle zu fühlen. Und die Gefühle sind direkt in den Kopf gegangen und müssen erklärt werden. Und irgendwie natürlich auch muss ich die Gefühle loswerden, weil es sind ja auch keine schönen Gefühle und das darf ich ja nicht fühlen, sowas. Und ja.
Ja, Wahnsinn. Super spannend. Wie lange ist das her, dass du da gegangen bist?
Das war 2013.
Ja, witzig, ne? Warte mal, wann haben wir denn? Ich glaube, wir haben
11 Jahre.
2017 das Yoga-Studio geschlossen. Wir sind ein paar Schritte voraus. Ah, nee, das Yoga-Studio kam ja erst
Das
danach. Das ist ja
Dach,
nochmal
das
was anderes.
Yoga-Studio, ja genau, ich habe dann 2013 da aufgehört und also im Frühjahr habe ich aufgehört und im Sommer habe ich dann das Yoga-Studio aufgemacht sozusagen. Genau, also es war so nahtlos von einem ins andere irgendwie. War vielleicht auch nicht so gut, aber ja. So ohne Zeit.
Ja, und wieso, du hast etwa das keinen Bock mehr, aber wieso hattest du dann aufs Yoga-Studio?
Das Yoga-Studio, ich hatte eine Riesenvision damals mit dem Yoga-Studio, aber ich lebe ja in einer relativ schaulichen Stadt in St. Gallen, so eine relativ kleine Stadt. Also der Kanton ist nicht so klein, aber es ist eine sehr ländliche Gegend. Und ich hatte so eine Vision von so einem Yoga-Studio. Ich hatte wirklich einen schönen Raum und wir haben das wirklich schön eingerichtet, alles schön gemacht. Und ich wollte internationale Lehrer und Community und dies und das. Und dann ist das nicht passiert. Also ich hatte schon internationale Lehrer, aber die Devise hier ist so ein bisschen, wenn der nicht in meinem Studio ist, dann komme ich nicht. Und Zürich ist ja so die Metropole eigentlich natürlich, wo viele internationale Lehrer sind und mehr waren, glaube ich. Es hat sich sehr geändert mit der Pandemie. Mhm. Und ich habe dann schon Lehrer eingeladen. Ich hatte wirklich gute Lehrer, aber also niemand ist nicht gekommen, aber wenig dann.
Oder? Zu wenig Schüler.
Und
ja.
zu wenig Studenten. Und ich stand dann da und habe mich in Grund und Boden geschämt, weil ich gedacht habe, stehe ich hier, die Frau, die füllt in Polen eine ganze Turnhalle und hier sind wir gerade mal 20. Ja, es war so ein bisschen.
Und dann hast du gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das zu. Und was ist dann passiert?
Ja, das Zumachen war eigentlich, eigentlich war ich total erschöpft. Ich war total erschöpft. Ich war damals, es war 20, ich war genau 50 geworden, 20. Und also es hat eigentlich Ende 2018 angefangen. Ich bin Ende 2018 dumm ausgerutscht, also ganz banal in einem Laden, blöde Schuhe an und mit dem linken Bein voran und habe mir da eine recht große Verletzung am Bein zugezogen. Also ich habe drei Muskeln, also Hamstrings und Gracilis, halb respektive ganz abgerissen gehabt. Oh ja. Und war dann 7 Wochen nach der Operation lahmgelegt und lag dann auf dem Sofa. Und das hat schon damals meine Praxis ziemlich verändert, weil ich dann gemerkt habe, okay, mit dem ganzen Dehnen, das ist irgendwie, funktioniert nicht. Weil
mit dem Yoga, klar.
Mit dem Yoga funktioniert das hier nicht mehr ganz so gut jetzt. Also klar konnte ich alles machen, aber es war natürlich nicht funktional und habe dann natürlich hab dann viele andere Sachen gemacht. Und das hat natürlich auch Einfluss genommen auf meinen Unterricht und ich hatte wirklich gute Lehrer auch, also ich hatte wirklich auch viel zu bieten und habe dann aber immer das Gefühl gehabt, so, das interessiert niemand. Aber von rückwärts geguckt ist es natürlich auch meine Geschichte. Genau, ja. du glaubst nicht, was mir alles klar geworden ist in dem Jahr, wirklich. Es ist wirklich unglaublich. Also wenn ich das nochmal zurückdrehen könnte, würde ich ganz anders da jetzt stehen und das ganz anders angucken.
Ja.
Ja, und dann waren natürlich auch interne Sachen und ich kann mich noch gut erinnern, 2019, ich war dann in Griechenland bei Angela Farmer, Yogalehrerin auch, und ich bin da angekommen abends und am nächsten Morgen, ich wollte gar nicht aufstehen. Und das ist was ich eigentlich nicht kenne. Ich lag im Bett und habe gedacht, nee, ich will nicht aufstehen. Ich kann nicht. Ich will nicht. Ich bin so müde, ich bin so kaputt. Und so war die ganze Woche dann auch. Also ich war dann schon da beim Yoga aber ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich bin viel gelegen und gesessen und weil ich eigentlich wirklich erschöpft war. Also hat sich schon abgezeichnet und war dann eigentlich wirklich mehr so ein Durchhalten für mich am Ende. Es war auch finanziell dann, war es auch immer so spitz auf Knopf und dann kam Corona, war ich auch eine, die gesagt hat, okay, jetzt können viele nicht arbeiten, wir müssen das Studio schließen.
Ja. Yeah.
Okay, wir machen das jetzt online, haben wir alles aufgebaut und dann habe ich gesagt, okay, ja, viele arbeiten nicht, haben kein Einkommen, was weiß ich, wir machen das auf Spendenbasis.
Mm.
Und das war, ja, du guckst schon so, genau. Das war auch so eine Entscheidung, wo ich nachher auch nochmal gut auf die Welt gekommen bin, wo ich gedacht habe, okay, so viel wert ist dir dein Studio, so viel wert ist dir der Unterricht, den wir hier machen und uns anstrengen. Und das war dann irgendwie noch so das Tüpfelchen auf dem i, muss ich sagen, was dann auch dazu geführt hat, wo ich gesagt habe, nee, ich kann nicht mehr, können gibt's ja nicht, ne? Ich will nicht mehr.
Ja, spannend. Ja, ich glaube tatsächlich. Ja, Entschuldigung, sag mal.
Und dann haben wir es geschlossen Ende 20 und ich war wirklich so erleichtert. Ich habe den Schlüssel abgegeben und habe gedacht, Gott sei Dank. Und dann habe ich echt ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Also klar habe ich hier Haushalt und Hunde aber ich habe, glaube ich, fast jeden Mittag musste ich ein bisschen schlafen, weil ich war so müde. Und mein Kopf war natürlich immer in dem Modus, du lernst ja auch gerne, ich lerne auch gerne, ich muss was machen. Ich musste dann erstmal wirklich meinen Kopf runterfahren und sagen, nee, du musst jetzt gar nichts machen. Du musst jetzt nicht noch 5 Online-Kurse machen. Nix. Fertig. Schluss. Und das war dann wirklich ein halbes Jahr, wo ich wirklich geruht habe. Ja.
Mm, Wahnsinn. Spannend. Ich hatte einen Gedanken gerade zu dieser Geschichte auf Spendenbasis, weil das, ich habe das tatsächlich auch so gemacht, nicht zum Schluss, sondern ganz zum Anfang, bevor ich mein Yoga-Studio hatte und einfach nur Yoga-Kurse gemacht habe, das mit der Spendenbasis versucht. Das ist ja so ein bisschen so ein sehr hehres yogisches yogische Herangehensweise, die in, ich glaube, ganz wenigen Situation tatsächlich funktioniert. Also ich würde sagen, wirklich tatsächlich extrem wenigen Situationen, weil wir natürlich dann, also das, was uns Spendenbasis wählen lässt als Anbieter, ist in der Regel nicht vorrangig das große Herz, auch wenn das natürlich ein Teil davon ist, sondern eben auch der Unwille für die Qualität und das Angebot und die Stärke zu stehen und zu sagen, das ist es wert und ich will mit Leuten arbeiten, die bereit sind, das zu bezahlen und so, ne? Also ich beobachte das links und rechts immer mal wieder, wenn Menschen versuchen, Dinge auf Spendenbasis zu machen und dann ist es, ich habe das noch nie erlebt, dass es tatsächlich gut funktioniert hat. Das ist ganz, wirklich ein ganz verrücktes Phänomen.
Ja, ich glaube auch, das funktioniert, glaube ich, nur bei den oberen 10.000 irgendwie, wenn da irgendwas, weiß ich auch nicht, aber dann gibt es irgendwie einen Gegenwert oder ich,
Genau, ja, es
ja.
funktioniert nur, wenn die Haltung, aus der heraus ich das mache, nicht ist, ich muss es machen, weil die Leute können es nicht bezahlen oder es ist für mich sicherer, das auf Spendenbasis zu machen, als ein Preisschild dran zu hängen oder so. Aber wenn es eine andere Haltung ist, dann gibt es eine Chance, dass es passt. Wenn es eher eine Haltung ist, aus der heraus, das ist ein krasses Angebot, das ist super geil und ich mache jetzt außergewöhnlicherweise mal für was auch immer sowas, dann auf Spendenbasis. Sehr interessant, sehr interessant. Dann bist du aber ja weitergegangen. Du hast dich dann erholt.
Genau, dann habe ich mich erholt und dann im Sommer habe ich dann eigentlich schon gedacht, ja, mal gucken, was kommt. Also ich hab's gar nicht forciert. Ich habe es überhaupt gar
Ja.
nicht forciert, weil ich wusste auch gar nicht was. Ich wusste einfach, Yoga werde ich nicht mehr unterrichten. Das will ich nicht mehr, das
Ja,
will
hat es
ich
sich
wirklich nicht
erfüllt.
mehr. Und wusste aber wie, zum, also Pflege auch nicht mehr. Nee, wollte ich auch nicht mehr. Hätte wieder bedeutet Schichtdienst und ich war auch zu lange raus. Also ich habe während der
Ja.
Pandemie mal noch kurz ausgeholfen, in zwei Spitälern, kurzfristig, aber ich habe dann da schon gemerkt, nee, ist auch nicht mehr das. Und ja, und dann habe ich gedacht, ja, okay. Fange ich mal mit Klavierspielen an. Das wollte ich schon immer machen.
Cool,
Das
das ist
wollte ich
ja
schon als
geil.
Kind. Wollte ich schon als Kind machen und konnte das damals nicht. Und dann habe ich mit Klavierspielen angefangen. Und also ich bin jemand, mir ist nicht langweilig.
Ja.
Ich hab mich immer beschäftigen mit irgendwas. Aber ich hatte auch gar nicht so den Drang noch nicht, dass ich jetzt sofort irgendwas tun muss.
Ja.
Ihr habt wirklich gedacht, okay, ich lasse mir Zeit und mein Mann hat dann auch gesagt, lass dir Zeit. Und meine beste Freundin hat auch gesagt, ja, da kommt schon irgendwas. Und dann zwischendurch auch mit einer, sie ist Kinesiologin-Coach. Sie
Ja.
macht auch so Körperarbeit, so Teki. Bei der war ich dann auch ein paar Mal und die hat dann irgendwann mal auch zu mir gesagt, so, ich lag auf ihrer Liege und die hat da irgendwas an mir gemacht und dann, als ich wieder aufgestanden war, hat sie zu mir gesagt, was bist du für ein Wesen? Bist du bereit, dein Potenzial zu leben? Und ich so, oh Gott, was? Ich war so geschockt oder so, oh Gott, was soll ich, ist das jetzt irgendwie? Und das hat aber dann schon in mir gearbeitet, aber nicht, dass ich mir Druck auferlegt hätte, ja, ich muss mich jetzt bewerben oder was soll ich machen? Also den Beruf will ich nicht und den Beruf will ich auch nicht mehr. Also habe ich ja auch keinen Beruf. Und naja, und dann eben im Januar letzten Jahres war ich auf Insta und habe dich da gesehen. Ich wusste zwar, dass es dich gibt, wegen Ayurveda, weil ich auch mal mich mit Ayurveda beschäftigt habe, eine Zeit lang. Und dann habe ich gedacht, das muss ich machen. Wo ich vorher immer gedacht habe, wer braucht noch einen Coach?
Ja.
Wer braucht noch einen Coach? Und dann.
Ah, ich weiß genau, was du meinst. Also gerade in der Yoga, in den vielen Yoga-Jahren dachte ich immer so, es braucht auch kein Mensch.
Das braucht kein Mensch. Ja, ja, klar. Und ich habe es ja noch damals in dem Bewerbungsvideo gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich Coach werden will.
Ja.
Und, naja. Naja.
Und dann bist du in die Ausbildung gestartet. Und das interessante Phänomen ist ja, dass wir ja, ich habe das neulich schon mal in irgendeinem Zusammenhang zu dir gesagt, ich glaube, wegen der kompletten Ausbildung nicht einmal gesprochen haben.
Genau. Ich bin unterm Radar geflogen.
Du bist unterm Radar geflogen. Und dann ist die Ausbildung fertig. Und auf einmal entscheidest du so, jetzt reicht's mit unterm Radar. Ich mache jetzt alles. All in, all, wirklich all in. Was ist passiert? Du hast mich ja nicht mit reingeholt. Ich wurde ja nicht informiert. Du hast ja mit mir nicht gesprochen.
Na, da waren auch viele andere, die sprechen wollten. Das,
ja,
das war natürlich sehr dienlich für mich.
Ja.
Ja, ich bin ja nicht die Einzige, die unter dem Radar geflogen
Nein,
ist, nicht?
Das stimmt.
Ja, ich bin ja in die Ausbildung gestartet und habe gedacht, naja, also so groß wird das jetzt nicht sein, ne? Weil ich habe ja schon so viel gemacht vorher. Also ich war ja schon so lange im Yoga und habe hier wirklich Retreats, Schweigeretreats und dies gemacht und jenes gemacht und also mich ja schon wirklich auseinandergesetzt mit mir. Aber das war dann tatsächlich nochmal eine andere Nummer. Das war wirklich das hat wirklich eingeschlagen, wirklich. Also das Midterm-Wochenende war wirklich mein Wochenende.
Mhm, was ist passiert?
Ja, ich habe da den größten Mindfuck gehabt, weil ich hatte mich gemeldet und ich war mal wieder nicht dran gekommen.
Mhm.
Also es ist ja nicht so, dass ich mich nicht gemeldet hätte.
Nee, manches Mal.
Wenig, aber ich bin nicht dran gekommen und dann habe ich gedacht, und dann hatte ich so eine Wut und dann wieder die und dann habe ich mal kurz die Kamera ausgemacht und habe wirklich mich hingestellt und habe das wirklich mal durch mich durchfließen lassen. Aber diese ganze Wut und diese ganze Traurigkeit, die da unten drunter war und das alles. Und es hat einer so puff gemacht und es war weg. Das war wirklich, wirklich phänomenal. Und es ist nicht, dass ich das nicht immer noch weiß, dass das da ist.
Ja. Yeah.
Also ich kann das manchmal immer noch spüren, aber ja, ich kann es eigentlich nicht mehr so spüren, weil es ist eigentlich wirklich, es ist wirklich fast weg.
Was würdest du sagen, was war das für ein Thema, was da hochgekommen ist?
Das Gefühl, nicht gesehen zu werden.
Ja.
Wir haben ja viel in der Ausbildung auch drüber gesprochen, weil es nicht gesehen zu werden, aber sich auch nicht.
Ja.
Also, das ist ja das Ding. Wenn du gesehen werden willst, musst du dich auch zeigen.
Ja, genau. Ich möchte schon gesehen werden, ich möchte mich nur nicht zeigen.
Genau, ich will gesehen werden, aber zeigen will ich mich nicht. Genau. Also das war schon klar, das ist schon das. Und ja. Runtergebrochen, ja.
Das ist interessant, ne? Das passt auch zu dem, was du vorher erzählt hast, zu der Situation in der Pflege. Ich möchte schon, dass die eigentlich sehen, wie das für mich hier ist. Ich möchte nur nicht das sagen müssen. Oder auch mit dem, ich sag mal, Spenden-Yoga-Angebot. Ich möchte schon Yoga unterrichten und dass die mich wertschätzen und die Qualität der Arbeit sehen,
genau,
die ich mache. Ich möchte nicht nur nicht dafür gerade stehen und da irgendwie, ich sag mal, ein Preisschild dranhängen. So, ich möchte das gerne haben, ohne, also gesehen werden, ohne sichtbar zu sein. Das ist so spannend, ne? Das ist so spannend.
Ja, und es ist natürlich in diesem ganzen Yoga-Prozess, also wenn man nicht irgendwie so ein super Guru ist, irgendwie habe ich mir das auch selber auferlegt. Weil ich darf das nicht, weil ich bin ja, ne, ich bin ja hier im Yoga unterwegs und das ist schon auch eine krasse Nummer, muss ich sagen.
Ja.
Das da nicht zu sagen, okay, also Leute, wenn euch das nicht passt, dann ja, ich kann mich gut an eine Frau erinnern, die, also ich habe meine Lehrer haben so eine Fusion von Iyengar und Ashtanga gemacht. Also wirklich cool. Also ich hatte echt wirklich viel, ich habe wirklich so viel anzubieten gehabt und jedes Mal, wenn ich die Stühle rausgeholt habe, ist die rausgegangen aufs Klo und dann kam sie wieder und ich habe ja in der Zwischenzeit auch was erklärt und dann wusste sie aber nicht, was los ist und was zu machen ist, weil sie einfach die Stühle nicht mochte. Aber ich habe dann auch nicht den Schneid gehabt, mich hinzustellen und zu sagen, du, wenn dir das nicht passt, dann tut's mir leid, heute ist das dran und mehr kann ich dir jetzt hier nicht persönlich anbieten, weil ich habe hier auch noch 10 andere Leute zum Unterrichten.
Ja.
Das wäre richtig, also natürlich mit der richtigen Haltung, aber
klar.
Damals hätte ich das wahrscheinlich einfach rausgeblaunzt. Wenn es dir nicht passt, dann musst du halt. Nein, ich hätte es natürlich so gesagt, aber das wäre die Haltung gewesen. Ja. Ne? Da wäre der Vorwurf natürlich drin gewesen. Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und was ist dann passiert? Was ist dann nach dem Midterm-Wochenende für alle, die das nicht wissen? Wir haben 3 Wochenende der Coaching-Ausbildung. Das erste und das letzte ist offline in Hamburg und das Midterm-Wochenende ist ungefähr in der Mitte und virtuell. Dann gab es ja noch eine ganze Menge in der Ausbildung. Was ist da passiert? Was hat sich verändert? Was waren deine Erfahrungen? Was hast du für Erlebnisse gehabt innerhalb der Ausbildung oder mit dem, was du gelernt hast in deinem Leben, in deinem Alltag? Was ist passiert? Was hat sich verändert?
Also das Hauptding ist wirklich dass ich die Verantwortung habe für mich selber. Und zwar für alles, 100%. Und dass ich nichts auf niemanden schieben kann. Klar, wenn Krieg ausbricht, okay. Aber selbst dann, wenn der Krieg ausbricht, wie benehme ich mich? Wie verhalte ich mich? Ja. Selbst das, da habe ich die Verantwortung. Wie gehe ich um? Wie bin ich Mensch eigentlich, oder? Wie bin ich Mensch? Und in dem Midterm-Wochenende ist wirklich so ein Wut-Traurigkeitspfropfen. Der ist wie so ein Sektkorken aus der Flasche geknallt. der ist aus der Flasche geknallt und dann kommt auf einmal da Luft in die Flasche. So irgendwie, wenn ich es so rückwirkend so beschreiben kann. Und ja, ich habe seitdem, wo ich das Gefühl, ich bin eigentlich wieder ich selber, weil ich hatte so ein paar Jahre, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, ich bin nicht ich selber, weil natürlich auch Wechseljahre und so.
Hm.
Also man kann sich immer alles nur auf die Hormone schieben, weil ist meine Erkenntnis.
Ja.
Aber alles das, was ich angestaut hatte, alles, was ich in meinem ganzen Leben mich nicht getraut habe auszusprechen, nicht getraut habe zu leben, nicht getraut habe zu zeigen,
zu fühlen,
mich versteckt habe, ja. Und gesehen habe, also wirklich gesehen habe, dass keiner was dafür kann. Es ist nicht die andere Person, sondern es bin ich. Ja.
Ja. Wie würdest du denn, würde ich mich tatsächlich mal interessieren, das konkreter beschreiben, weil ich bin ja auf der Mission, Menschen zu ermöglichen, ein Gefühl oder einen Eindruck von der Methode zu kriegen. Und man sagt so, es geht unter anderem, oder ein wichtiger Teil ist Verantwortung und Verantwortlichkeit. Die Dana, bevor ich mit dieser Arbeit begonnen habe, ich sag mal die Yoga-Dana von früher, die hätte gesagt, ich bin super ultra verantwortlich für alles. Ich bin ja sogar noch mehr, also das mache ich schon. Das mache ich ja schon. Was würdest du darauf antworten? Also was wäre deine? Ja.
Das habe ich auch gedacht. Das mache ich ja schon. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es mir eingebildet, ich mach's. Aber es war nicht echt. Es war nicht wirklich gelebt.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist 100%. Es ist einfach 100% anders. Also es ist wirklich schwierig zum Erklären, aber wenn ich mir einbilde, ich habe die Verantwortung, oder sagen wir mal, ich vielleicht an einem Beispiel aus dem Yoga-Studio. Ich hatte ja Mitarbeiterinnen, also Yogalehrer, die ich angestellt habe. Ich habe es nicht als Angestellte gesehen, klar, war ich irgendwie die Chefin, aber ich war nicht die Chefin. Und wenn ich zurückschaue, das Leadership, was ich da gehabt habe, was ich aber nicht wahrgenommen habe, weil ich gedacht habe, okay, ich habe zwar die Verantwortung, aber ich habe zwar die Verantwortung, aber auch nicht.
Mhm.
Im Sinne von, ich unterstütze euch und ihr könnt ja alles machen. Und aber ich habe sie nicht wirklich gesehen. Zumindest eine Person. Nicht wirklich gesehen. Was sie wollte und was ihr wichtig war und wo sie sich auch hin entwickelt hat. Ich habe das durch meine, was ist das Wort, das Brille gesehen und habe gedacht und habe mir eingeredet, ich sehe sie, aber ich habe sie nicht wirklich gesehen. Und mit dem, so wie ich heute bin, würde ich ganz anders rangehen. Dann würde ich mich hinsetzen und sagen, du, ich sehe dich und ich sehe, dass du hier raus willst und dass du hier dich wegentwickelst und dass du was für dich machen musst und es ist gut.
Mm.
Also Leadership, also Verantwortung im Sinne von Self-Leadership, aber auch andere in dem zu unterstützen. Oder ja, andere in dem zu sehen,
genau, weil das ist nämlich das, was ich gerade gehört habe, in dem, was du gesagt hast. Und zwar, oder regt sich der Hund auf? Ich weiß nicht, ob irgendjemand das hören kann.
Nee.
Das, was für mich so interessant ist, bezogen auf Verantwortlichkeit, ist, wir glauben ja immer, dass da drin steckt, ich muss die Verantwortung übernehmen. Und ein Teil, dass überhaupt schon der Gedanke, ich muss die Verantwortung übernehmen, ist ein Ausdruck davon, dass wir über das Thema Verantwortung auf einer anderen Ebene nachdenken, als wo Verantwortung stattfindet. Weil das, was ich in der Ausbildung immer wieder sage, selbst wenn ich die Tendenz habe, Verantwortung abzugeben oder mehr Verantwortung zu übernehmen, als eigentlich mir zusteht oder ich als eigentlich angemessen ist, dann betrachte ich Verantwortung auf einer Handlungsebene. Aber im Grunde geht es bei Verantwortung, und deswegen unterscheide ich das ganz gerne, um Verantwortlichkeit, also die Verantwortlichkeit für die Qualität des Erlebens jedes einzelnen Momentes, den ich habe. Und die können wir weder wählen noch abwählen. Die haben wir einfach. Die ist ein, weil wir sind wir in der Verantwortlichkeit für das Erleben von mir. Und dann gibt es aber die andere Ebene, die dann oben drauf liegt, Verantwortung, ich sag mal, zu übernehmen oder von mir wegzuschieben oder abzugeben oder zu steuern. Da wird es sozusagen, ich sag mal, dinglicher oder grobstofflicher. Auch eine super wichtige Ebene. Aber wenn wir also tatsächlich wahrhaftig Verantwortung übernehmen, die in Integrität funktioniert mit mir und mit dir, bedeutet, dass ich sehe mich in Verantwortlichkeit und ich sehe dich in Verantwortlichkeit. Ja. Und ich sag mal, in einer perfekten Welt, wenn ich da drin durchgereift bin, dann kann ich nicht zu viel Verantwortung übernehmen, weil zu viel Verantwortung übernehmen bedeutet, ich lebe nicht Verantwortlichkeit, nämlich meins bei mir zu lassen, deins bei dir zu lassen. Also jetzt bezogen auf das Beispiel mit der Yogalehrerin eben nicht. Also entweder sowas wie über ihre Grenzen zu gehen und sie bei dir behalten zu wollen, obwohl sie sich rausentwickelt auf der einen Seite, oder aber auch sowas wie Verantwortung zu übernehmen dafür, dass sie sich rausentwickelt hat, obwohl es ihre Verantwortung wäre, das anzusprechen. Also es ist sozusagen, wir sind so schnell da drin, diese Ebenen zu vermischen. Ja. Und egal, ob wir sozusagen in unserem Erleben oder Empfinden zu viel Verantwortung übernehmen oder Verantwortung nicht so gerne mögen, wenn das der Fall ist, in die eine oder andere Richtung, befinden wir uns nicht in Verantwortlichkeit, weil Verantwortlichkeit bedeutet in Integrität 100% bei mir, 100% bei dir. Und das ist total spannend, was du nämlich erzählt hast mit diesem Beispiel mit der Yoga-Lehrerin oder auch von den Geschichten von früher in der Pflege zum Beispiel. Eben, also es gibt, man könnte natürlich sagen, ein Chef in der Pflege, der Chef hätte die Verantwortung gehabt, das zu sehen, das anzusprechen, das optimal zu steuern. In einer, ich sag mal, perfekten Welt, in der jeder Verantwortlichkeit lebt, wäre das der Fall. Wir leben leider nicht in einer perfekten Welt. Oder wir leben in einer perfekten Welt, die fantastisch unperfekt ist. We don't know. Aber natürlich wirst du, und das ist das, was du dann gefühlt hast, deine Verantwortlichkeit nicht los, weshalb du gemerkt hast, du hattest sozusagen keine Wahl. Entweder du hättest die sozusagen zu wählen müssen, zu übernehmen und für dich einzustehen und für die Integrität von deiner Rolle und der Gruppe und allem, was damit zusammenhängt, einzustehen, weil da wärst du in Integrität mit deinem Erleben, mit deinen 100% gewesen, unabhängig davon, wie die anderen dann damit umgehen. Oder wenn das halt nicht geht oder wenn das nicht, ne, gibt es halt die anderen beiden Möglichkeiten. Ich porte raus und bin vorwurfsvoll und finde die alle scheiße und ne, boykottiere den Laden oder fange dann auch an zu lügen oder was auch immer. Oder ziehe mich halt zurück und polter mit den Gefühlen nicht raus, die ich nicht halten kann, sondern verkorke die gut.
Genau.
Und es fängt halt in mir an zu brodeln. Beides ist nicht funktional, aber in tatsächlicher Verantwortlichkeit könntest du nicht anders, als in Integrität mit dir das auszusprechen, was nicht funktional ist, um dann zu gucken, macht das einen Unterschied? Wenn ja, super, dann gibst du all das, was du zu geben hast, rein, was vielleicht funktionaler ist für alle Beteiligten. Oder wenn es keinen Unterschied macht, weil alle anderen oder die Speziellen daran festhalten, an ihrer Sichtweise und ihrem Weg, dann hast du alles gegeben und kannst dabei in Frieden, ihr wählt das, dann wähle ich für mich eine Alternative gehen, ohne dieses ganze Zeug.
Genau, genau. Ja, es ist, das ist wirklich tricky.
Ja.
Ja. Aber, und da klar zu sehen, es fällt uns, glaube ich, allen schwer. Weil wir stecken so in unseren Mustern drin, so in unseren Geschichten drin. Und auch da habe ich gelernt, ja, okay. Wir sind in unseren Geschichten und manchmal kann man da nicht raus.
Ja.
Und dann das wirklich mit Liebe zu betrachten und den anderen so zu nehmen, wie er ist. In dem Wissen, dass er da gerade nicht raus kann, dass er sich da die Geschichte erzählt und dass es so ist. Aber alleine die Haltung ändert alles. Ändert einfach alles. Mhm. Aus der Haltung heraus, glaube ich, kann man alles sagen.
Ja.
Ohne dass das Gegenüber eine komische Reaktion hat nachher. Weil es ist ein Unterschied. Es ist so, es macht so einen Unterschied. Ja.
Ja, weil es eben nicht darum geht, was wir tun oder sagen, sondern es geht um die Haltung, aus der heraus wir die Dinge tun oder sagen.
Ja.
Und es macht einen gigantischen Unterschied und die Wahrscheinlichkeit für Augenhöhe und Miteinander, füreinander statt gegeneinander ist um ein Vielfaches dann gestiegen. Und natürlich können wir trotzdem nicht ausschließen, dass die Menschen, selbst wenn wir in Integrität und liebevoll und Verantwortlichkeit mit den Menschen sprechen, können wir nicht beeinflussen, ob die nicht doch wählen, das anders zu bewerten, anders zu sehen, damit emotional zu sein und wie auch immer zu reagieren. Aber dann, darauf haben wir halt keinen Einfluss. So oder so haben wir keinen Einfluss.
Nee, haben wir nicht. Das ist so. Aber ich glaube wirklich, dass das auch ein Energieding ist. Weil wenn wir das wirklich verkörpern, dann sind wir in einer anderen Energie. Und dann kommt das ganz anders an bei dem anderen. Weil wir sind ja energetische Wesen auch. Und ich glaube schon, dass das auch einen Unterschied macht. Vielleicht nicht im Internet, weil da...
Doch.
Aber
doch.
Da vielleicht auch. Aber ja.
Doch. Ich bin total bei dir. Es ist auf jeden Fall... Die Frequenz, die schwingt sozusagen immer mit. Egal, ob das jetzt ein geschriebener Post bei Instagram oder ein ausgesprochenes Wort irgendwie mit jemandem, der vor mir steht, an der Supermarktkasse oder, keine Ahnung, einer Freundin ist oder wer auch immer. Ich bin da fest von überzeugt, dass egal, ob es ein digital geschriebenes Wort oder was auch immer ist oder ein Brief oder eine Aussage, weil alles in dieser Welt aus Frequenz besteht und das, was wir sagen oder schreiben, das Gleiche ist, nur mit zusätzlich mehr Grobstofflichkeit. Aber die Frequenz, die kommt immer durch. Und das ist ja so interessant, weil wir gar nicht anders können, als auf die Frequenz zu reagieren, auch wenn es das nicht bewusst ist. Und das finde ich so faszinierend, dass wir die ganze Zeit in Frequenzen kommunizieren, aber glauben, wir kommunizieren über Sprache und Handlungen. Dabei sind die Sprache und die Handlungen nur ein verlängerter Arm von der Frequenz. Und manchmal, und das oder gar nicht selten, ist es so, dass die Sprache und die Handlungen gar nicht kongruent sind mit der Frequenz. Also, dass ich, sag mal, tue, als wäre ich lieb und nett.
Ja.
oder so. Aber es kommt irgendwie was anderes an. Und da entsteht das Problem, weil dadurch, dass die meisten von uns zu wenig Bewusstsein und Fähigkeit haben, das wirklich wahrzunehmen, weil wir das verlernt haben, entsteht so viel Konflikt, weil das ist ja das, was in der Kindheit passiert, dass die Eltern so tun, als wäre alles in Ordnung zum Beispiel, ist es aber nicht, und die Kinder fühlen, dass es nicht in Ordnung ist, aber die Eltern sagen was anderes, und weil die Eltern das ganze Universum sind und die der heilige Gral, kriegen wir es als Kinder nicht übereinander und verlieren oder fangen an, unsere Fähigkeit, die Wahrheit zu spüren, zu negieren. Ja. Und dann sind wir richtig im Arsch, und das ist das Problem, dass wir heute alle...
wo wir alle heute mit durch die Welt gehen, genau.
Und die Absicht mit der Into-Being-Philosophie ist eben, den Weg dahin zurückzufinden, das wahrnehmen und spüren zu können auf der einen Seite und gleichzeitig aber auf der Ebene der Kommunikation und Handlung in Integrität mit dem, was eigentlich da ist, zu sein, ohne wertend, ohne vorwurfsvoll, weil wir durch die emotionale Reife das, was bei uns eventuell trotzdem noch mitschwingt, halten können und das nicht den anderen vor die Füße kotzen müssen.
Ja.
Ich sag mal im besten Fall, an guten Tagen.
Nein, das ist wirklich so. Also ich habe, also es hört sich vielleicht blöd an, aber ich habe selbst das Gefühl, dass sich dieses Verhältnis zu meinen Hunden geändert hat. Also ich habe ja keine Kinder, ich kann es jetzt nicht sagen, so wie andere das jetzt gerade gesagt haben, dass sich das Verhältnis zu den Kindern verändert hat.
Ja.
Aber die sind ja nun auch frequente Wesen, weil
total.
Die sind ja auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Und das hat sich, ohne dass ich jetzt hingehe und irgendwie Kommandos denen beigebracht habe oder was weiß ich geändert habe, einfach dadurch, dass meine Innenwelt, dass ich anders damit bin, hat die Beziehung verändert. Das ist wirklich interessant, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Super spannend. Ich würde gerne einmal noch von dir wissen, was ist passiert zwischen dem Midterm-Wochenende und dem Abschluss der Coaching-Ausbildung, dass du jetzt so... Also, weil das ist tatsächlich eine ernst gemeinte, interessierte Frage, weil für mich von außen, und das ist bestimmt nicht die echte, richtige Wahrnehmung, aber für mich von außen, also als Ausbilderin aus dieser Perspektive, ist es so, hä? Was ist denn mit Gisela passiert? Auf einmal hast du überhaupt gar keine Probleme, vor der Kamera zu sprechen. Du meldest dich irgendwie super easy für... TikTok ist gar kein Problem. Du warst schon als Testimonial in Alive mit... Du bist so easy, machst die Trainerausbildung jetzt, bist bei Wolf dabei, bist sogar noch in andere Mentoring-Programmen. Es ist so, hey, was zur Hölle ist mit Gisela passiert, die komplette Ausbildung unterm Radar geflogen ist? Wie hat sie das denn gemacht, sich so lange zu verstecken?
Unter deinem Zauberstab.
Unter meinem Zauberstab.
Ehrlich, ich kann das gar nicht sagen. Es ist wirklich. Also ich habe ja lange auch so ein Gruppending laufen gehabt, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe in Gruppen und so. Und ich habe ja wirklich auch eine Weile gebraucht mit unserer kleinen Gruppe da in der Ausbildung. Ja. Und auch da auf einmal zu sagen, okay, also ich kann da reden, ich kann mich da zeigen und ich kann einfach sein, wie ich bin, und ich muss mich nicht verstecken und ich muss nicht irgendwas vorspielen, sondern ich bin einfach die ich bin. Und ehrlich, ich habe mich einfach jetzt dafür entschieden. Es kam der Zeitpunkt, wo mir klar geworden ist, das ist hier auch eine Entscheidung. Ich kann mich jetzt hier dafür entscheiden oder ich kann hier weiter sitzen und vor mich hin krämen. Und denken, okay, ich bin hier das Opfer. Nee, ich gehe jetzt los. Und ich habe ja eben mit dem Zeigen, ja klar, das ist natürlich so eine Geschichte, aber ich habe dann irgendwann gedacht, ja, ehrlich, ich meine, ich stand ja nun auch schon vor, wenn du mir das mal gesagt hättest, dass ich mal Yoga unterrichte und mein Körper zeige in irgendwelchen, ne, Verrenkungen oder irgendwas. Ja. Hey, auch gesagt, hier, bist du verrückt? Das mache ich nie. Aber über die ganzen Jahre habe ich mich da auch gezeigt und ich bin mir auch nicht so schade, Gesichter Grimassen zu schneiden oder Spaß zu machen oder so. Ich habe das ja schon gemacht. Natürlich nicht in dem Maße, wie ich es jetzt mache hier mit dem TikTok, wo ich weiß, okay, das geht jetzt dann irgendwie raus in die Welt und das ist dann nicht mehr so in der kleinen Blase. Aber ich habe gar keine Angst irgendwie. Ich habe null Angst, weil ich bin im Moment so in Integrität mit mir selber. Das ist wirklich das. Ich war heute auch null aufgeregt. Hab gedacht, ja, kommt jetzt die Aufregung noch irgendwie? Muss ich aufgeregt sein? Und dachte ich, nee, warum? Ich rede mit Dana und wir reden auf Augenhöhe und wir sind beide in Integrität und in unsere Verantwortlichkeit und Verantwortung und was soll da passieren?
Und das ist so schön, weil das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit spüre bei dir. Da ist einfach null Angst. Du bist einfach super da, super präsent, super wach und so voller, es fühlt sich so an, voller Liebe zu dir und dem Leben und das, was kommt.
Ja. Das ist wirklich so, ja. Also ich hab früher ja schon gedacht, ich hab früher schon wirklich schon auch Liebe gespürt, aber das ist halt jetzt nochmal eine andere Dimension. Ich habe vor vielen, vielen Jahren war auch in einem Yoga-Retreat, der Lehrer damals gefragt, ja, was willst du denn mal werden und so? Und dann habe ich so gesagt, Mensch. Dann hat er mich so angeguckt, habe ich gesagt, habe ich gedacht, ja, Mensch im eigentlichen Sinne. Was macht uns Menschen aus? Was macht uns denn aus, oder? Und am Ende ist es Liebe. Es ist einfach das. Und ich glaube, das ist das, was uns vielleicht noch retten kann hier auf dem Planeten. Weil, klar, es gibt die Strömung und es gibt die Strömung und ich glaube, wir können uns entscheiden, wo wir hingehen im Moment. Ja. Ob wir da andocken wollen oder ob wir da andocken wollen. Und ich will auf keinen Fall da andocken, wo es, ne, Richtung, was weiß ich, wohin geht. Auf keinen Fall.
Ja, am Ende ist es natürlich immer eine Frage von Liebe oder Angst, ne? Irgendeine Nuance von Liebe oder irgendeine Nuance von Angst, die dann da so mit reinspielt. Aber es ist wirklich, es ist wirklich super berührend zu sehen und zu beobachten, wie sehr du da das verkörperst. Also wie sehr du hier sitzt und da einfach null Frage drüber hast. Weil es ist so schön, wie du gerade gesagt hast, ich meine, was soll denn passieren? Weil ich bin halt ich und du bist du und wir sind beide in Integrität und wir begegnen einander. Ich meine, was soll da passieren?
Was soll da passieren, ja?
Und das stimmt natürlich und das stimmt für jeden von uns im Grunde in jeder Lebenssituation, egal ob die anderen in Integrität sind oder nicht, weil wir ja einfach immer den Einfluss haben, wie kann ich damit sein, selbst wenn die anderen, keine Ahnung, mir ins Bein pinkeln oder ungerechte Sachen sagen oder irgendwie vorwurfsvoll sind oder lügen oder so. Ich kann immer mich zurückbesinnen auf meine eigene Integrität und aus der heraus dem begegnen und handeln und die Wahrheit sprechen, eine Grenze setzen oder eben auch keine Grenze setzen, mich rausziehen oder nicht rausziehen, aber halt nicht gefangen in den Geschichten und Gefühlen, die mich das in so einem Automatismus blind machen lassen würden.
Ja, und ich hab die Wahl. Das ist auch eine der größten Erkenntnisse aus dem ganzen Jahr. Ich habe die Wahl. Klar kann ich versinken in meinem Geschichtensumpf.
Ja. Yeah.
Und kann mir das immer wieder erzählen, obwohl ich kann es jetzt mittlerweile ja nicht mehr nach dem Jahr. Vielleicht manche Geschichten noch, aber manche auch gar nicht mehr. Aber ich kann ja da rausgehen. Ich kann das für den Moment spüren und dann habe ich die Wahl. Und das ist so ermächtigend. Das ist so ermächtigend.
Ja.
Und Angst ist, ich habe neulich mal gehört, Angst ist, also es hat immer gesagt, Liebe ist die stärkste Macht, aber eigentlich ist Angst die stärkste Macht. Und wenn die Angst weg ist, dann ist da nur noch Liebe. Und das ist vielleicht, Angst ist, treibt uns um.
Ja, auf jeden Fall.
Angst treibt uns um und das ist,
Was würdest du sagen, was würdest du jemandem empfehlen oder erzählen wollen, wenn der die Philosophie noch nicht kennt, aber sich für die Philosophie oder die Ausbildung oder so interessiert? Was würdest du demjenigen sagen wollen?
Das ist eine gute Frage. Wir sind gerade in unserer nächsten Deep Dive Buddy Gruppe. Das war gerade Thema in unserem letzten Treffen, wo wir gesagt haben, ja, was schreiben wir denn eigentlich? Was sagen wir denn eigentlich? Weil es ist so schwer in Worte zu fassen. Es ist einfach lebensverändernd. Also lebensverändernd im Sinne von, wir hatten es jetzt ja gerade in unserer Abschlussparty, dass sich das äußere Leben nicht ändert, aber das Erleben des Lebens so ändert. Und klar verändern wir uns dann natürlich für jemand anderen auch, weil der sieht uns dann ja in einem Licht, was wir dann ausstrahlen.
Ja.
Weil wir sind andere Menschen nachher. Aber da ist Arbeit drin. Es geschieht nicht über Nacht und es geschieht nicht, wenn wir auf dem Sofa sitzen und das irgendwie sagen, okay, ich manifestiere mir jetzt hier ein anderes Leben. Nee, wir müssen dafür was tun. Und es ist schmerzhaft. Es ist schmerzhaft, aber am Ende ist es befreiend. Es ist wirklich einfach, das ist auch was ich fühle. Ich habe so viel Freiheit in mir drin. Eben, ich habe vorhin schon zu dir gesagt, ich habe auch das Gefühl, ich kann alles machen noch. Ich kann auch alles machen.
Ja. Yeah.
Ich kann alles machen. Und die Freiheit habe ich wirklich gewonnen in dem Jahr. Wirklich. Ja. Into being. Ich habe gestern mal über den Begriff, dachte so, ins Sein. Wir sind ja eigentlich schon alles. Wir haben alles in uns. Wir müssen es noch rausholen. Es ist ja nicht, dass ich als Coach hingehe und sage, okay, ich kreiere dir irgendwas, was du nicht bist.
Nee.
Es ist oder wie, es muss repariert werden. Wir müssen es schöpfen, rausschöpfen aus uns. Und es ist ja, es ist ja alles da. Es ist alles da. Es muss nur geschöpft werden, ins Sein gebracht werden.
Schon ein schlauer Name von der Methode.
Ja. Ja. Muss ans Licht geholt werden. Ja,
total. Ja. Wahnsinn. Ja, es ist wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen, Gisela. Es ist so schön. Und das, was du gerade gesagt hast, es ist einfach so befreiend, die Wahl zu haben. Und das ist was mir total wichtig ist, immer wieder, weil das habe ich, glaube ich, neulich in einem anderen Zusammenhang auch erzählt. Mein Why, das mein großes Warum oder in einem der hunderten Warum-Prozesse, die ich schon in meinem Leben gemacht habe, kam ein Satz heraus, der da so sinngemäß oder der tatsächlich konkret heißt, meine Absicht ist, Menschen herauszufordern, 100% Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, damit sie es wieder selbst gestalten können. Und wir haben damals sehr darüber diskutiert, ist es damit sich selbst gestalten oder ist es damit sich selbst gestalten können? Und mir war total wichtig, dass es heißt, damit sich selbst gestalten können, weil sie haben die Wahl, ob sie es tun oder nicht. Aber was mich richtig nervt, ist, wenn sie so tun, als hätten sie die Wahl nicht.
Ja.
Weil das ist das, genau, ich kann halt nicht. Ich kann halt nicht, weil mein Chef, das Wetter, meine Partnerin, die Kinder, die Hunde, mein Körper, was auch immer. Ja. Und das stimmt halt nicht, wenn wir genau hingucken, wenn wir genau, also wirklich ganz genau hingucken und hinfühlen, dann stimmt das nicht, dass wir nicht die Wahl haben. Egal, wie sehr das Außen, die Welt, ich sag mal, das, was materialisiert ist, die uns zu begrenzen scheint. Keine Ahnung, ich habe einen Arm verloren oder ich bin in einem ärmlichen Verhältnis aufgewachsen oder ich bin in einem Kriegs- oder Krisengebiet. Ich habe immer, so leicht das auch zu sagen ist aus einer privilegierten Situation, in der ich jetzt gerade stecke, aber wir haben immer die Möglichkeit, in unserer Innenwelt Einfluss zu nehmen auf die Qualität des Erlebens, des Lebens, was man dann eben auch wieder sieht an den Erfahrungen oder den Menschen, die, keine Ahnung, zum Beispiel wie Dr. Edith Eger, die Auschwitz überlebt hat, und zu sehen, was für eine frohe Natur, wie sie darüber spricht, über die schlimmsten Gräueltaten, die wahrscheinlich ein Mensch irgendwie erleben kann und dennoch nicht verurteilt, nicht in Schuld und Vorwürfen verhaftet ist und Schlimmstes überlebt hat. Aber das, was sie hat überleben lassen, war, dass sie ohne das bewusst zu wählen als, weiß ich nicht, 14, 15-jähriges, weiß ich gar nicht, wie alt sie 16, ich glaube sowas zwischen 14 und 16-jähriges Mädchen, war der Fokus, das, was sie durchgetragen hat, der Fokus auf ihren damaligen Freund. Dass der Fokus, sie hat, ohne das bewusst zu wählen, einen Einfluss genommen auf die Qualität des Erlebens, weil sie sich damit beschäftigt hat, anstelle von, ich kann nicht mehr und was passiert und was könnte da. Also, und das heißt, auch in den schlimmsten Situationen, wir können das Leben nicht kontrollieren dadurch. Also sie konnte dadurch nicht kontrollieren, ob sie jetzt, ich sag mal, vergast wird oder nicht.
Ja.
Aber sie konnte kontrollieren, wenn man das Kontrolle nennen will, oder Einfluss nehmen auf die Qualität des Erlebens in dem Moment.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Überleben gesichert ist oder dass wir andere Erlebnisse, andere Ergebnisse sozusagen in unser Leben ziehen.
Ja.
Auch wenn die Möglichkeiten dafür fast ausgeschlossen sind, augenscheinlich aus unserem begrenzten Verstand. Und deswegen bin ich immer vorsichtig, das zu sagen, weil es kann zynisch klingen. Wir haben das selber in der Hand und wir tragen selber die Verantwortung. Und doch gibt es das. Und wenn wir die Möglichkeit finden, da auf diesen verschiedensten Ebenen, kognitiv, emotional und in der Bewusstseinsarbeit reinzufinden, dann entsteht das, was in dir so toll spürbar ist, dieser Raum, die innere Freiheit, die Wahl, der Frieden, dass die Angst weniger wird und die Liebe größer und einfach die Freude am Leben, dass das einfach wächst.
Ja, das Leben einfach schöner wird. Und
ja.
Und für Edith Eger wäre das Leben vielleicht nachher ganz anderes gewesen. Wenn sie wenn sie nicht so das gelebt hätte, da schon und nachher.
Ja.
Klar, es gibt extrem traumatische Erfahrungen und es ist für viele wahrscheinlich schwierig rauszukommen. Also, ich will mir gar nicht vorstellen,
Wahnsinn.
Manche Menschen erleben müssen. Aber das ist trotzdem immer ein Aber, ne? Es ist, ja.
Ja. Und vor allen Dingen, umso wichtiger, dass diejenigen von uns, die, ich sag mal, normal gestört sind, normale traumatische Erfahrungen mit normalen, keine Ahnung, Erfahrungen mit den Eltern, die anstrengend, schwierig oder so ein bisschen traumatisch, sage ich mal, waren, das Privileg, was darin liegt, tatsächlich auch zu nutzen.
Ja.
Weil das ist interessant, dass nämlich oft diejenigen, die eigentlich in der privilegierten Situation sind, diese Beispiele heranziehen. Naja, aber wir können doch nicht verantwortlich sein. Ich meine, wenn ich jetzt ein Kind im Kriegsgebiet bin, bin ich doch nicht verantwortlich. Und ich denke so, ja, aber was lässt dich jetzt in der privilegierten Lebenssituation, in der du jetzt bist, das als Begründung herbeiziehen, um nicht für dich jetzt Lust, also was ist sozusagen das Paradox, was da drin liegt?
Wir finden immer eine Ausrede. Wenn wir wollen, wir finden immer eine Ausrede, wenn wir wollen. Das ist so. Unser Verstand kann sich das immer schön reden.
Auf jeden Fall.
Sehr schlauer Verstand. Jawohl.
Sehr schlauer Verstand. Gisela, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen. Es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen.
Mir auch.
Vielen Dank fürs Teilen.
Ja, sehr gerne. Sehr gefreut, mit dir so zu reden unter vier Augen. Ja. Unter vier Augen und dann unter vier und dann unter vielen Augen. Genau. Ja. Und so schön gehen wir noch ein bisschen gemeinsam weiter.
Und wir haben ja noch sehr viel vor das ganze Jahr. Ich bin
gespannt.
Wenn wir dann in einem Jahr hier wieder sitzen und nochmal sprechen und du
dann wird das noch
aus
anders sein.
Popo leuchtest. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Danke dir.
Ich danke dir, Dana. Von Herzen. Danke.
Was für eine fantastische Frau. Was für ein Weg, den sie gegangen ist. Ich bin wirklich so unendlich dankbar, immer wieder diese Geschichten zu hören und zu erleben, wie weit die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Ausbildung mit dieser Philosophie kommen, weil ich bin hier, um mehr Menschen diese Perspektive aufs Leben zu ermöglichen. Und wenn ich dann von Menschen wie Gisela höre, was das alles verändert hat, das berührt einfach mein Herz zutiefst. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen für dich. Ich hoffe, du hast für dich Dinge erkannt und es berührt dich auch ein kleines bisschen oder ein großes bisschen. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Dana.